Liebe Glaubensgeschwister und liebe Glaubensfreunde und natürlich auch liebe Gäste. Wir wollen zu unserem Studium einen Text aufschlagen in der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 7, ich lese dort die ersten drei Verse. Wer ein Bibelbuch zur Hand hat, den lade ich ein, ruhig mitzulesen, denn wir werden einige noch zusätzliche Texte aus dieser Gegend in der Offenbarung miteinander studieren. Ich lese also Offenbarung, Kapitel 7, und dort die Verse 1 bis 3. Und danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde, auf dass kein Wind über die Erde bliese, nach über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, welchen gegeben war, Schaden zu tun, der Erde und dem Meer. Und er sprach: Tut nicht Schaden der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Das ist ein Textabschnitt aus dem letzten Buch der Heiligen Schrift. Für viele Leute geheimnisvoll, aber Gott hat es durch Jesus vor fast 2 Jahren dem Johannes offenbart. Der Johannes war einer der Jünger, die im engeren Kreis um Jesus waren. Und er lebte damals in Ephesus und hat gepredigt in den Gemeinden, die vorher der Apostel Paulus gegründet hatte. In Ephesus war eigentlich die zentrale Organisation von Rom über die Provinz Kleinasien damals gewesen. Und der Johannes hatte mit der Zeit gewisse Auseinandersetzungen bekommen mit der Obrigkeit. Denn dort regierte der Kaiser damals und der hieß Domitian. Der Kaiser Domitian war gefolgt seinem Bruder, den kennen wir alle, Titus. Und der Titus hatte damals Jerusalem belagert, Jerusalem eingenommen und ganz Judäa erobert. Er regierte leider nur 2 Jahre als Kaiser, vom Jahr 79 bis zum Jahr 81 nach Christi Geburt. Er wurde vom Volk sehr hoch geachtet und geschätzt. Und wer nach Rom kommt und dort den Titusbogen besieht, den Triumphbogen, der wurde zu seiner Ehre dann errichtet. Aber er starb ganz plötzlich an einer Fieberkrankheit und dann kam sein Bruder, sein jüngerer Bruder an die Regierung, dieser Domitian. Der Domitian war ein sehr harter Mann gewesen. Der Domitian wollte Rom wieder oder das Römische Reich stabilisieren, aber er selbst als Kaiser verehrte die römischen Götter und ärgerte sich, dass es Menschen gab, die die Verehrung dieser Götter nicht mittrugen. Das waren die Juden und natürlich dann die Christen. Und deswegen gab er dann sich den Titel Herr und Gott. Und er wollte den Göttern gleich sein und hat Anweisungen gegeben, Kaisertempel zu errichten. Und der erste Kaisertempel wurde ausgerechnet in Ephesus gebaut, dort ein Altar installiert und dort sollten dann alle, die zum Römischen Reich zählten, ihre Opfer bringen. Johannes, logischerweise, hat das verweigert und aus diesem Grunde, und das steht auch in Offenbarung, Kapitel 1, Vers 9, wurde er auf die Insel gebracht, wo er jetzt das alles erfahren hat, was uns hier berichtet wurde. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Trübsal und am Reich und im Ausharren bei Jesus, ich war auf der Insel, die da heißt Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Er war also Sträfling geworden, die Insel Patmos, etwa 90 Kilometer von Ephesus entfernt im Ägäischen Meer. Kleine Insel, 12 Kilometer lang und 7 Kilometer etwa ist sie breit. Heute ist sie auch noch bewohnt. Damals waren da Flüchtlinge drauf, heute sein kleines Fischerstädtchen mit einem Hafen. Und die Touristen, die dorthin kommen, die werden dann verwiesen auf eine Höhle, wo dieser Johannes diese Offenbarungen Gottes bekommen hatte. Er musste schwer arbeiten, hatte aber offensichtlich Ruhe gefunden, um das jetzt niederzuschreiben, was im Auftrage Gottes und durch Jesus der Engel ihm übermittelt hat. Und was er ihm übermittelt hat, ist für uns heute hochinteressant. Zuerst einmal Kapitel 2 und 3, die Schilderung von den 7 Gemeinden, von der Gemeinde Ephesus bis in die Gemeinde Laodicea. Wer eine Jubiläumsbibel, Lutherbibel, Jubiläumsbibel in seinem Besitz hat, der kann dazu die Erklärungen studieren, denn die haben genau dasselbe geschrieben, was wir als Adventgläubige auch akzeptieren. Hochinteressant, von Ephesus über die einzelnen Gemeinden bis nachher zur Gemeinde Laodicea. Und da könnt ihr in eurer Jubiläumsbibel lesen, dass dort die Schreiber niedergelegt haben. In der letzten Zeit werden die Kirchen matt und müde sein. Das erleben wir ja heute. Aber dann wird die nächste Schilderung in 4 und 5 dargeboten, der Thron Gottes und das Lamm. Und dann wird geschildert, dass dort eine Buchrolle am Throne zu sehen ist mit 7 Siegeln. Und dieses Siegel hat dann das Lamm, nämlich Jesus, geöffnet. Und dann werden die gleichen Darstellungen von einer anderen Sicht gegeben. Der Reiter auf dem weißen Pferd und auf dem roten Pferd. Und dann geht das weiter bis zum 6. Siegel. Und das 6. Siegel gucken wir uns kurz an in Offenbarung Kapitel 6. Und hier lesen wir in den Versen 12 und 13. Und ich sah, als es das 6. Siegel auftat, da ward ein großes Erdbeben und die Sonne ward verfinstert wie ein schwarzer Sack und der Mond ward wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, gleich wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von großem Wind bewegt wird. Diese Zeichen sind geschehen. Das wissen wir. Erdbeben zu Lissabon im Jahre 1755. Sogar der Goethe war noch ein kleiner Bub. Der hat davon erfahren, hier in Frankfurt, wo er zu Hause war. Es war eine Erschütterung, wo die ganze Stadt, Hauptstadt Portugals, nur noch Ruinen zurückließ. Der König selbst rannte aus seinem Schloss, der ist nie mehr in das Schloss reingezogen. Viele flüchteten an den Strand und dann kam eine Flutwelle. 60.000 Menschen kamen damals um. Vorher gab es schon Erdbeben, ohne Frage. Aber das war das Erdbeben, was viele erschüttert hat, haben in den Zeitungen, wie auch der Goethe, seine Eltern gelesen und davon erfahren. Danach im Jahre, wird uns geschildert, 1780, in Amerika drüben, die Leute staunten, war 9 Uhr gewesen und auf einmal wird die Sonne ganz dunkel. Und Leute, die es miterlebt haben, niedergeschrieben haben, die konnten ihre Hand noch nicht einmal vor ihren eigenen Augen sehen, so dicht war die Finsternis. In der Nacht war der Mond, so wie es hier geschildert wird, blutrot. Die Fachleute haben sich Gedanken gemacht. Einige kamen und sagten, ach, da kam ein Sandsturm von der Sahara und hat dann die Sonne verdunkelt. Das ist natürlich ein Unsinn. Eine Erklärung darüber haben die Gelehrten bis heute nicht gefunden. Im Jahre 1833 dann, im November, der große, berühmte Sternenfall. Natürlich, wir als Kinder guckten zum Himmel, sahen so eine Sternschnuppe. Aber die, die das damals beobachtet haben, die redeten von Millionen, manche sogar von Milliarden Sternen, die jetzt plötzlich vom Himmel herunterzufallen schienen. Das waren die drei markanten Zeichen, die geschehen sind. Können wir nicht verändern. Aber jetzt kommt für uns das Interessante, dass dann in Vers 14 geschildert wird, und der Himmel entwich, wie ein Buch zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden bewegt von ihrer Stätte, und dann geht's weiter. Das heißt also, das ist dann das letzte große Ereignis, ehe Jesus kommt. Und zwischen dem Vers 13 und dem Vers 14, da leben wir heute. Hochinteressant, den Texten der Offenbarung das Studium mal ein bisschen zu betreiben. Das heißt also, zwischen Vers 13 und 14, da ist unsere Zeit heute. Und in diese Zeit wird jetzt das hineingeschoben, was wir anfangs gelesen haben, nämlich in Offenbarung Kapitel 7. Das wird jetzt hier mit dargestellt, dem Johannes, der diese Bilder ja sah, der zuerst gar nicht recht wusste, was das alles zu bedeuten hatte, aber hier wird ihm gezeigt, es werden Stürme gehalten, Winde. Und wir wissen, was die Winde bedeuten in Daniel Kapitel 7, Vers 2. Die Winde sind Kriege, wie geschehen auf dieser Erde. Und hier wird jetzt aufgezeigt, zwischen diesem Vers 13 und 14, da zeigt sich eine Gefahr. Stürme, die werden jetzt gehalten, aber von vier Engeln. Stürme kommen von allen Seiten, Ost, West, Nord und Süd. Und jetzt leben wir in dieser Zeit, wo noch eine gewisse, wo sich vieles bewegt, eine gewisse Stille herrscht. Viele, die die Zeitung lesen, viele, die im Fernsehen gucken, die wissen, dass in Europa und auch in der ganzen Welt sich vieles im Augenblick bewegt. Unruhe überall, die Wahlen. Kein Mensch weiß, wie es mit Frankreich und Deutschland weitergeht, wenn jetzt da ein anderer Präsident gewählt werden sollte, der mit Europa nichts im Sinne hat und auch mit Deutschland nicht. Keiner weiß, wie es in Amerika werden wird, wenn ein Mormone Präsident wird. Und in anderen Gebieten, in Asien, in Südamerika, in Afrika, habt ihr überall das Durcheinander jetzt. Wenn ihr die Zeitungen lest, dann müsst ihr sagen, jeden Tag steht dasselbe drinnen, Unruhe, Auseinandersetzung, Diskussionen. Nur, im biblischen Text steht, es werden noch die Winde gehalten. Einige Dinge sind schon geschehen seit dem Sternenfall damals, wo die vielen runterfielen, scheinbar vom Himmel, 1840. Da waren schon zwei Weltkriege gewesen. Und ich kann mich selbst entsinnen, als der Zweite Weltkrieg vorüber war, da wurde verkündigt, in Deutschland gibt es nur noch landwirtschaftlichen Betrieb. Die ganzen Werke und die großen Fabriken, die werden alle abgebaut. Niemals mehr wird ein Deutscher ein Gewehr in die Hand bekommen. Weiß ich noch selbst, bin ich rumgelaufen und habe mir das angehört. Wie sieht's heute aus? Hat sich vieles verändert. Unruhe überall, könnt mir jetzt aufzeigen, reicht die Zeit gar nicht. Das ist unsere Gegenwart heute. Und hier wird aufgezeichnet, die Engel Gottes, die halten die Winde. Was wird's mal sein, wenn die, wie es dann geschildert wird, zurückgezogen wären, was dann auf Erden vor sich geht. Und deswegen wird uns jetzt berichtet in Vers 3 oder Vers 2 schon, dass ein anderer Engel erscheint vom Aufgang der Sonne, habt ihr vor euch jetzt hier, und diesen Engel wird nahegelegt, der verkündigt den vier anderen, tut nicht Schaden der Erde, noch dem Meer, noch den Bäumen, bis dass wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Sternen. Hochinteressant, die ganze Sache. Denn hier wird jetzt berichtet, bleibt stabil, bis wir diejenigen, die Gott treu sind, gezeichnet, hier steht exakt sogar, versiegelt haben. Wir kennen eine solche Geschichte aus dem Hesekiel-Buch. Hesekiel Kapitel 9, die Zeit reicht gerade noch, ist eigentlich schon um. In Hesekiel Kapitel 9 steht nämlich Folgendes geschildert. Wenn man die Bibel liest und diese Zusammenhänge betrachtet, dann leuchtet einem so manches auf. Hier in Hesekiel Kapitel 9, da werden 6 Männer beauftragt, durch Jerusalem zu gehen. Damals das Volk Israel hatte sich anderen Göttern zugewandt, betete nicht mehr den Gott Himmels und der Erde an. Und deswegen ergeht hier die Weisung, 6 Männer in weiß gekleidet sollen durch die Stadt gehen und einer von den 6 hat ein Schreibzeug. Und mit diesem Schreibzeug soll er den darin bezeichnen, und da steht extra darin, an der Stirn, die seufzen und jammern über die Gräuel, die darin geschehen. Und alle anderen, die nicht gezeichnet sind, das wage ich jetzt gar nicht zu lesen, das könnt ihr zu Hause still lesen, was dann da drinnen steht, was mit den anderen geschehen ist. Nur die bleiben lebendig, die dieses Zeichen hatten, das heißt, die nicht mitgezogen haben mit all den Dingen ihrer bisherigen Glaubensgenossen und falsche Götter verehrt haben, ein Leben geführt haben, das nicht im Sinne Gottes war. Nur die überlebten. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Offenbarung und hier wird uns in Deutlichkeit gezeigt, auch hier sollen sie versiegelt werden, die, die Gott treu sind. Wir kennen in Hesekiel 20, Vers 20 den Text, dass das ein Zeichen zwischen Gott und den Menschen. Und interessant ist, dass durch den Sabbat wir erkennen, wer überhaupt die Gebote gegeben hat. Von Gott wird mehrere Mal darin gesprochen. Aber es ist der Gott, der gemacht hat Himmel und Erde und das Meer. Wird deutlich herausgestellt. Jetzt könnte man viel über dieses Zeichen sprechen. Ich will nur davon reden, Zeit ist kurz, dass die versiegelt werden, die in den letzten Auseinandersetzungen dieser Welt leben werden. Und da ist eine gewisse Zahl angegeben. Wie viel sind das? 144.000. Viele haben sich da Gedanken darüber gemacht. Da wird von dem Israel gesprochen, den 12 Stämmen, immer 12.000 von jedem dieser Stämme. Nur wissen wir, dass zur Zeit, als der Johannes das niederschrieb, diese 12 Stämme ja schon längst nicht mehr vorhanden waren. Im Jahre 721 wurde das Nordreich Israel, die 10 Stämme, die wurden damals ausgelöscht. Und da gab es nur noch den Stamm Juda und der Stamm Simeon hat sich einverleibt in den Stamm Juda. Gab es nur noch einen Stamm, den gibt es auch heute noch. Und viele machen sich Gedanken darüber, was sind denn das für 144.000, was sind denn das für Stämme? Ich mache es jetzt kurz und gehe wieder zurück auf eine Anmerkung aus der Jubiläumsbibel. Die findet ihr in Kapitel 7, der Offenbarung natürlich, Vers 4. Und da schreiben sie die Zahl 12 mal 12.000 und ihre gleichmäßige Verteilung auf die 12 Stämme will sinnbildlich zum Ausdruck bringen, dass in der Gemeinde Jesu vollkommen geworden ist, was im alten Israel nur unvollkommen angebahnt war. Das heißt, das richtige geistliche Israel, das ist das Israel des Neuen Testamentes. Die Zahl wird eine Zahl sein, wie wir hier lesen können, symbolischer Art, 144.000. Das heißt, das werden die sein, die, wenn die Winde frei werden und die Engel sich zurückziehen, das durchstehen können, was dann über die Erde kommen wird. Sie werden gezeichnet sein und sie werden einmal die Herrlichkeit Gottes erleben dürfen. Das steht in Kapitel 14, Vers 1, wo dann sie die Erstlinge sind, das heißt diejenigen ohne den Tod zu erleben. Und jetzt stellen wir uns mal vor, was das wird, wenn es auf dieser ganzen Welt mal wirklich zu einem Durcheinander kommt. Dann wird von der anderen Zahl gesprochen und das lesen wir dann von Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, nämlich Jesus, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Die ungezählte Schar, die zur Ruhe gelegt worden ist, die schlafen, die oft harte Verfolgungen erleben mussten im Römischen Reich und auch vorher schon zur Zeit Israels im Alten Testament. Das ist die ungezählte Schar. Die einen werden nicht sterben müssen. Wir wissen jetzt nicht, wann die letzten Ereignisse beginnen. Das kann schnell sein, das kann sich auch noch eine gewisse Zeit hinziehen. Nur, wir sollten wissen, diejenigen, die dann treu mit Gott verbunden sind, die auch eingetragen sind in dem Lebensbuch des Lammes, denn oben wissen wir ja, dieses sogenannte Vorgericht, das stattfindet, wo jeder registriert ist, diejenigen brauchen keine Angst zu haben. Sie brauchen keine Angst zu haben vor den 7 Plagen, die dann auch noch kommen, sondern sie werden wissen, Gott wird sie bewahren, dass sie seine Herrlichkeit sehen dürfen, ohne sterben zu müssen. Und das hat der Apostel damals, Johannes, hat das wunderbar hier niedergeschrieben und uns geschildert. Und deswegen, das ist die große Schar, die Gott gehorsam war und die gekommen sind aus großer Trübsal. Der Domitian, der den Johannes hat verhaften lassen und auf die Insel Patmos gebracht hat, war ein sehr harter Mann gewesen. Er hatte noch nicht einmal Scheu gehabt, in seiner Verwandtschaft entsprechend einzugreifen, denn es gab auch schon in Rom natürlich und auch im kaiserlichen Haus Christen. Darüber war seine Frau sehr traurig und erbost. Die hat sich mit einigen Senatoren zusammengetan und dann wurde im Jahre 96 der Kaiser Domitian durch 2 Präfekten der kaiserlichen Garde ermordet, umgebracht, 96. Und dann kam der Kaiser Nerva an die Regierung. Der Kaiser Nerva war ein älterer Herr gewesen und er war so ein bisschen ruhiger als sein Vorgänger. Und unter dem Kaiser Nerva wurde der Johannes aus der Gefangenschaft entlassen und kehrte wieder zurück nach Ephesus. Der Nerva starb schon nach 2 Jahren Regierungszeit und dann kam der nächste Kaiser dran, der Kaiser Trajan, große Säule in Rom, wer da mal hingeht, die Trajan-Säule. Er war ein kräftiger Mann gewesen, der Rom zur zweiten Blüte emporbrachte. Nur am Anfang der Jahres von 3 Jahren hat Gott im Himmel den Johannes zur Ruhe gelegt. Und wer heute mal nach Ephesus reist, der sieht nur noch Ruinen dort natürlich. Die Stadt hatte, als der Johannes dort lebte, eine Einwohnerzahl von 250 bis 300.000 Menschen. Kann man sich kaum vorstellen. Damals lag an einem Hafen, der ist dann langsam versandet und da haben sie die Stadtgebiet haben sie ein bisschen verschoben. Wer heute durch Ephesus geht, der sieht noch die restlichen Säulen da, wunderbar. Aber die Stadt ist schon lange nicht mehr bewohnt. Sie wurde von den Goten damals eingenommen und zerstört. Aber man kann heute noch dieses Theater sehen mit 25.000 Plätzen. Als der Paulus dorthin kam, da gab es ja Schwierigkeiten. Und sie wanderten ja zum Theater. Und der Paulus, der wurde schnell zurückgehalten, weil es gefährlich war für ihn. Denn in Ephesus war der berühmte Tempel der Artemis und der Diana, wie die sie nannten. Und wenn er da heute hinkommt, da sieht er nur noch so ein Plateau. Nur ein Plateau mit so ein paar umgekippten Säulen und eine Säule haben sie hochgestellt, also Teilen von anderen Säulen. Das ist die Erinnerung an diese Göttin Diana, wo damals die Silberschmiede einen Aufstand machten, dass Paulus sich so deutlich erläutert sie hat, dass der große Gott ja im Himmel ist und nicht in diesem Tempel. Und dann, wenn ihr mal dahin kommen solltet, dann seht ihr auf der Anhöhe am Rande der Stadt auch eine Ruine einer Basilika, der sogenannten Johannesbasilika. Denn es wird erzählt, dass in alter Zeit über dem Grab, wo man es vermutet hatte, von dem Johannes, eine Kirche und später eine dreischiffige Basilika erbaut wurde. Aber im Mittelalter gab es auch wieder ein Erdbeben und dann fiel die Basilika zusammen und man sieht auch nur noch einige Säulen dort stehen. Das ist aus diesem Ephesus, der Residenzstadt der Provinz Kleinasien, geblieben. Und jetzt lese ich mit euch noch einen interessanten Text. Und zwar der interessante Text zum Abschluss, der steht in Vers 16 und Vers 17. Dort wird beschrieben, wie es denen einmal gehen wird, die zu den vielen 144.000 zählen, die die Auseinandersetzungen in der letzten Zeit überleben werden, und denen, die beerdigt worden sind, vielleicht gehen wir auch dazu. Wenn wir Gott treu sind, dann werden wir wieder auferweckt werden zu einem neuen Leben. Hochinteressant, was jetzt hier steht. Denn da heißt es, sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wunderbarer Text. Aber eins ist mir bei diesem Text beim Studium aufgefallen. Und zwar, dass hier da drinnen steht, es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne. In alter Zeit war, wenn die Sonne immer schien und es kaum Regen gab, das wissen wir auch in Ägypten, dann hatten die Leute nichts zu essen. Viele Gebiete in Afrika mussten wegen Trockenheit aufgegeben werden. Sonnenschein. Aber jetzt steht da noch was drin. Und meine Frage war, wusste denn Gott und Jesus vor 2000 Jahren, dass es, wie es hier drinnen steht, noch eine andere Hitze geben könnte? Was ist denn die Hitze, vor denen heute die Regierungen und alle Menschen auf Erden mehr Angst haben als vor dem Sonnenschein? Was lest ihr denn? Warum wollen denn die Israelis gegen Iran antreten? Das ist ja die Situation heute. Vor was haben denn die Israelis Angst? Die haben Angst, dass die Atomraketen oder Atombomben produzieren. Das ist die Gefahr für viele heute. Und wie ich erst gestern und vorgestern in der Zeitung gelesen habe, in Indien wird auch aufgerüstet, die Atomkräfte werden mobilisiert. China genauso, Nordkorea genauso, überall. Wenn ich an den Schluss des letzten Krieges denke, 2 Bomben reichten aus, um 2 Städte innerhalb Minuten vollständig zu verbrennen. Heute sagt man, Man hat heute Raketen, die ganze Länder auslöschen können. Und so habe ich darüber nachgedacht, fast 2000 Jahren wurde dem Johannes das dargelegt. Sie werden nicht mehr berührt von Sonnenstrahlen und von irgendeiner Hitze, sondern dann wird alles, was auf Erden war, ein Ende gefunden haben. Der Johannes hat das wunderbar beschrieben. Und wir sollten uns Zeit nehmen, mehr zu studieren in diesem Buch, das uns ja übermittelt worden ist. Und möge Gott uns helfen, dass wir in Treue mit ihm verbunden sind, auf das Wort, das er uns geoffenbart hat, achten, dass wir einmal bei denen sein dürfen, von denen hier gesprochen worden ist. Entweder die Probleme überleben, die bald beginnen auf dieser Erde, so wie es jetzt angedeutet wird und wie ihr das hören und lesen könnt, ständig auf der ganzen Welt. Oder denen, die vorher zur Ruhe gelegt werden und dann den Ruf Jesu hören, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Möge Gott uns helfen, jetzt schon, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir unser Leben gestalten nach Gottes Willen. Dass wir einmal dieses Siegel entweder bekommen oder einmal zu einem neuen Leben auferweckt werden, wenn Jesus kommt in Kraft und in Herrlichkeit. Amen.